Da wir einige Gäste aus dem großen Kanton haben, versuche ich heute ausnahmsweise mein Glück auf Schriftdeutsch. Viel Spaß für all die, die wissen, wie ich Hochdeutsch rede. Ja, unsere Kinder haben schulfrei und der Alltagslärm verändert sich. Die Ruhezeiten verschieben sich und trotzdem ist der Sommer so etwas wie eine Ruhezeit. Der Liegestuhl wird endlich gebraucht, wie auch der Grill und der Pool. Und als ich kürzlich in der Buddy gewesen bin, hat sich meine Erschöpfung spürbar gezeigt. Endlich kann ich hier auf meinem Tuch zur Ruhe kommen. Da habe ich gemerkt, ja, ich bin müde. Wenn ich auf die letzten Monate zuschaue, verstehe ich, wieso das vielleicht das so ist. Geht es dir ähnlich? Einfach so eine Müdigkeit, die sich vielleicht so ausbreitet? Nicht nur wegen dem Match gestern oder heute um 3. Letzten Sonntag in der Jugendlehre haben wir verschiedene Religionen angeschaut und was mich begeistert hat, ist die Tatsache, dass Christen keine Leistung für Gott erbringen müssen, um vor ihm zu bestehen. Juden müssen 100% vom Gesetz einhalten, Moslems müssen glauben und gute Taten machen und Christen haben Jesus, der alles an ihrer Stelle erbracht hat. Und die Folge ist, dass wir nichts mehr leisten müssen, sondern einfach mit unserer Müdigkeit, vielleicht auch mit unserer Leere zu Gott kommen dürfen. Ist das nicht ein Privileg? Daher mal meine Frage, wo begegnet dir Gott, wenn du müde, wenn du leer bist? Wo lässt du dich von Gott finden, wenn er dich sucht, um dich zu stärken und dich mit seiner Kraft neu zu beschenken? Unser heutiger Held Elia erlebt, wie ihn Gott findet, kurz nach einem von seinen größten Triumphs. Elia ist jemand aus dem Alten Testament, ein Prophet, jemand, der sein Leben Gott hingegeben hat und bereit ist, ihm zu dienen, auch dann, wenn die Umstände schwierig werden. In 1. Könige 18 lesen wir von der eindrücklichen Geschichte am Karmel. 450 Baalpriester gegen Elia. Und die Frage im Raum, wer ist der Stärkste? Wer ist der stärkste Gott? Ist es Baal oder ist es Jahwe? Und als Feuer vom Himmel kommt und das Schlachtopfer mit Holz und Steine verschlingt wird, ist klar, der Gott von Elia steht über allen Göttern. Ja, und dieser Elia, der hat gekämpft. Er hat Angst ausgehalten. Er wusste nicht, ob Gott jetzt sein Gebet erhört. Er hat Verantwortung getragen und dann erlebt, wie Gott mächtig eingegriffen hat. Und trotzdem endet der große Triumph nicht in einem Siegesmarsch, sondern in der Flucht. Und Gott schämt sich nicht dafür, uns genau dort zu begegnen. Erschöpft, leer und ohne Kraft. Und genau hier beginnt die Geschichte. Eine kleine Randbemerkung. Wir sehen hier in diesem Elia am Karmel, dass geistliche Höhepunkte nicht vor Erschöpfung schützen. Wir Menschen brauchen unabhängig von Leistung, von der Niederlage, von Erfolg, Zeiten der Ruhe. Das ist ganz normal und das werden wir jetzt gleich sehen. Aber ich lese jetzt euch ab den Versen 5, 1. Könige 19, Vers 5 und bis 7. Und er, das ist Elia, und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lagen ein geröstetes Brot und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und hier begegnet uns Gottes Antwort. Und ja, ich vermute, sie überrascht. Gott beginnt mit Brot. Gott beginnt mit Wasser. Gott beginnt mit Schlaf. So zeigt sich Gottes Wesen. Liebevoll, geduldig und fürsorglich. Keine Kritik und kein Vorwurf an Elia. Gott sendet einen Engel, der ihn weckt und ihm zweimal zu essen gibt. Du hast einen weiten Weg vor dir. Die Geschichte erinnert uns an Jesus, der versucht worden ist. Der Teufel versucht ihn dreimal und dann geht er weg. Jesus ist nach dieser Fastenzeit erschöpft und wir lesen, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Gott kennt die Grenzen von seinen Kindern, von seinem Sohn Jesus Christus und von uns allen. Er kennt sie vielleicht sogar besser als du selbst. Er weiß, wann Worte nichts mehr nützen. Er weiß, wann ein Mensch schlafen muss. Manchmal beginnt geistliche Fürsorge erstaunlich körperlich. Und seht ihr auch noch die Schönheit hier? Gott sorgt für seine Kinder, nicht nur für Elia und Jesus, sondern alle, die ihren Blick auf ihn werfen. Ein bekannter Psalmvers aus Psalm 121 heißt es: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist unser Gott, wo sich in der Bibel zeigt und auch in unserem Leben. Schauen wir auf Elia und die Engel. Wie wirkt Gott? Er redet nicht sofort, sondern zuerst stärkt er. Elia ist nach diesen Strapazen am Karmel kraftlos, emotional leer, von Arbeit und inneren Kämpfen ermüdet. Und die paar wenigen Versen, die wir gelesen haben, lesen wir in wenigen Sekunden. Aber vielleicht vergehen Stunden oder sogar Tage. Gott hat es nicht eilig. Während Elia schläft, arbeitet Gott nicht weniger. Auch das ist unser Gott. Kein Schaff weiter, steh auf, die Arbeit ruft, sondern Gott spricht eine Einladung aus zum Essen und zum Trinken, um zu neuen Kräften zu kommen. Und ja, das ist eine Steilvorlage für das Abendmahl, welches wir im Anschluss feiern werden. Gott lädt ein, bei ihm aufzutanken. Er stärkt innerlich durch seinen Geist und äußerlich durch Brot und Wein. Gott will dir begegnen und dich stärken. Lässt du das zu? In Vers 8 lesen wir: Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Gott ruft Elia nicht sofort in die Höhle. Er schenkt ihm 40 Tage Weg. 40 Tage, um zur Ruhe zu kommen. 40 Tage, um innerlich langsamer zu werden. Gott bereitet die Begegnung ebenso sorgfältig vor wie auch Elia. Und Elia kennt diesen Berg. Hier ist bereits Mose gestanden. Hier hat die Erde bereits gebebt. Hier ist Feuer gewesen. Hier ist Gott vorübergezogen. Und erst vor wenigen Tagen hat Elia am Karmel selber erlebt, wie Feuer vom Himmel kommt und den ganzen Altar wegfetzt. Was denkt ihr jetzt, wenn ihr in der Haut von Elia wärt? Was wird er erwarten? Natürlich wieder diese eindrückliche, sichtbare Macht. Und so erreicht Elia jetzt diesen Horeb und es kommt zur Begegnung mit Gott. Und wir lesen das ab Vers 9. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kommt ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging heraus und trat in den Eingang der Höhle. Bevor wir weiterschauen, lohnt sich ein Blick auf die Details. Elia steht in der Kluft der Felsen im Vers 9. Übersetzt wird das mit Höhle. Das ist keine zufällige Formulierung, denn genau diese Worte finden wir im 2. Mose 33, als Mose Gott bittet: Zeig mir deine Herrlichkeit. Gott antwortet: Du kannst mein Angesicht nicht sehen, aber ich stell dich in die Felskluft. Ich will die an dir vorüberziehen. Und auch das Wort vorüberziehen aus unserem Text, aus Vers 11, ist dasselbe Wort wie auch dort. Also Elia geht nicht irgendwo hin, er geht bewusst an den Ort, wo Gott sich schon einmal gezeigt hat. Am Sinai, dem Berg, wo damals schon das Gesetz gegeben wurde, mitten in Feuer, Rauch und Beben. 2. Mose 19, könnt ihr das nachlesen. Das ist die Art, wie sich dort damals Gott gezeigt hat. Und Elia hat gerade selber am Karmel erlebt, wie Gott mit Feuer vom Himmel eindrücklich eingreift. Ich glaube, Elia rechnet jetzt damit. Jetzt kommt wieder das Große, das Mächtige, das Zeichen, das alles klärt. Sturm, Erdbeben und Feuer. Aber hier ist Gott nicht zu finden. Das steht in einer Spannung von dem, was Elia mit dem Baalspriester erlebt hat. Und jetzt wird es nochmal eindrücklicher. Wenn wir ins Hebräische schauen, wörtlich steht dort: eine Stimme der Stille. Ein Klang des Schweigens. Nicht ein wunderschöner Widerspruch. Wie klingt Schweigen? Wie hört sich akustisch Stimme an? Die Stille an. Genau darin liegt die Tiefe. Gott redet manchmal gerade dort, wo eigentlich nichts zu hören ist. Nicht im Lärm von lauter Antwort, die wir uns wünschen würden, sondern in dem, was in Abwesenheit geschieht. Und dreimal steht kurz vorher: aber der Herr war nicht im Wind, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Das ist keine harmlose Regieanweisung. Gott durchbricht bewusst das Muster, das er selber damals an Sinai gesetzt hat. Er weigert sich, sich zu wiederholen, nur weil wir genau das erwarten. Diesmal am Berg Horeb sieht es ganz anders aus. Es kommt ein stilles, sanftes Sausen. Ein Klang des Schweigens. Und Elia merkt, hier ist Gott gegenwärtig. Er verhüllt sein Gesicht. Gottes Schönheit zeigt sich eben nicht in der Lautstärke und in der Show, sondern in der Nähe, still und zart. Vielleicht wünschen wir uns manchmal einen Gott, der mit Feuer antwortet, der endlich eingreift, der alle Zweifel sichtbar beseitigt. Aber Gott entscheidet sich hier bewusst anders. Er begegnet uns so, dass unser Herz ruhig werden kann. Unser Umfeld ist hart, ist laut und vielleicht auch lieblos und fordernd. Aus deiner Sicht wäre es vielleicht einfacher, wenn Gott auch laut und hart eingreifen würde. Aber auf dieses Spiel lässt er sich nicht ein. Er will dir auf eine Art begegnen, die dich in seine Ruhe und seinen Frieden hineinführt. Als Jungschulleiter habe ich früher oft gedacht, ich muss lauter sein als die Kinder. Und irgendwann habe ich bemerkt, das Gegenteil funktioniert besser. Wer leise spricht, lädt andere ein, ebenso ruhig zu werden. Vielleicht ist das nur ein kleines Bild, aber genau so begegnet hier Gott Elia. Auch Gott begegnet uns sanft in der Stille. Damit wir sein Reden hören, brauchen wir nicht nur eine Vorbereitungszeit wie Elia mit den 40 Tagen und Nächten, sondern auch die Bereitschaft, selber stille zu werden, zu sehen, zu hören und zu staunen. Ja, Gott schenkt Elia Zeit, damit er ihm begegnen kann. Gott zwingt sich nicht auf, er wartet 40 Tage, bis Elia bereit ist. Wo begegnet Gott dir? Wo ist im übertragenen Sinn dein Horeb? 4 bis 5 Mal im Jahr nehme ich mir eine Auszeit, wo ich mich von Gott finden lassen will. Nebst der Gebet- und Fastenwochezeit in Adelboden, Anfang November, ihr seid übrigens alle eingeladen, packe ich manchmal auch unser Fahrzeug und fahre in die Natur. Horeb bedeutet Dürre und Trockenheit. Da ist es menschenleer. Und ich fahre auf so Horebs, wo es menschenleer ist. Hier sind nur Gott und ich. Ich beginne mit einem einfachen Gebet. Hier bin ich. Begegne mir. Ich lausche dem Wind. Ich lese etwas in der Bibel. Ich halte meine geistlichen Ohren steif. Meist habe ich auch was zu schreiben dabei und so vergesse ich Gottes Botschaft nicht. Und manchmal ist es scheinbar einfach für nichts vieles gewesen. Ja, ich hätte noch genügend Arbeit gehabt und so, das Feuerwerk war es nicht. Und manchmal prägen mich Ereignisse und Erkenntnisse bis heute. Wo begegnet Gott dir? Wenn wir zurück zu Elia kommen, dann fällt uns noch was anderes auf, als Elia den Horeb erreicht. Dort steht nämlich, was machst du hier, Elia? Hör die Frage mal mit deinen inneren Ohren. Was machst du hier, Elia? Wie klingt Gottes Stimme? Ist es ein Vorwurf? Was machst du hier, Elia? Ist es eine Enttäuschung? Elia, was machst du hier, Elia? Oder ist es ein ehrliches Interesse? Was machst du hier, Elia? Je nachdem, wie es du verstehst, sagt es etwas über deine Sicht über Gott aus. Gott macht dir weder einen Vorwurf, noch stellt er dich bloß. Er interessiert sich an dich und sehnt sich danach, dass du ehrlich vor ihn kommst. Und Elia darf klagen. Und das tut er auch. Vielleicht ist es euch aufgefallen, die Antwort auf Gottes Frage, was machst du hier, Elia, in Vers 10, ist wortwörtlich dieselbe wie später in Vers 14, nach der Begegnung mit der Stille. Ich habe geeifert für den Herrn, ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Gleicher Satz, gleiche Klage, vorher und nachher. Und das ist irgendwie enorm tröstlich. Die Begegnung mit Gott ist dazwischen drin. Und Gott repariert Elia nicht auf Knopfdruck. Elia bleibt in seiner Erschöpfung, in seiner Wahrnehmung, auch nachdem er Gott ganz nah erlebt hat. Und trotzdem gibt Gott ihm einen neuen Auftrag. Gott wartet nicht, bis wir fertig sind, bis alles verarbeitet ist, bis alles geheilt ist, bis alle Unzufriedenheiten und alle Fragen hier geklärt sind. Er schickt Elia weiter. Eine Begegnung mit Gott heißt nicht, dass sich sofort alles anders anfühlt. Aber sie reicht, um den nächsten Schritt zu wagen. Und Gott korrigiert ihn noch ganz sanft. Es sind 7000 übrig, wo Baal nicht anbeten. Du bist nicht der Einzige. Das ist mehr als nur ein Trost. Das ist eine Korrektur der Realität. Elia ist überzeugt gewesen, ich bin ganz allein. Das ist seine gefühlte Wahrheit gewesen. 100%, keine Übertreibung für ihn. Und trotzdem ist sie schlicht falsch. Und das ist auch typisch für die Erschöpfung. Sie verzerrt unsere Wahrnehmung. Isolation fühlt sich dann absolut an. Sie ist es aber gar nicht. Gott macht Elia keinen Vorwurf für diese verzerrte Sicht. Er stellt ihn einfach eine nüchterne Tatsache daneben. 7000, die ich mir vorenthalten habe. Menschen, von denen Elia nichts gewusst hatte, wo Gott aber die ganze Zeit gekannt hat. Gott nimmt Elia ernst, gibt ihm eine neue Aufgabe. Gott lässt niemand in der Erschöpfung einfach liegen. Er führt weiter, auch wenn wir den nächsten Schritt nicht kennen. Elia wollte sterben, Gott stärkt ihn, für ihn in seiner Gegenwart und begegnet ihm in der Stille. Dort kommt er zu innerlichen neuen Kräften und Gott zeigt ihm auch die nächsten Schritte. Wenn du das Leben von Elia jetzt so ein bisschen anschaust, die Etappen, die er gegangen ist, gibt es Parallelen zu deinem Leben? Vielleicht gehst du diesen Sommer an deinen Horeb. Nicht, weil Stille an sich etwas Besonderes wäre, sondern weil Gott dort auf dich wartet. Der nicht zuerst fordert, sondern stärkt. Der nicht zuerst korrigiert, sondern zuhört. Der nicht zuerst Leistung sucht, sondern Gemeinschaft. Und genau darin zeigt sich auch seine Schönheit. Wir genießen einen Moment der Ruhe und haben Zeit, Antworten auf diese beiden Fragen zu finden. Was sagt dir Gott heute Morgen und wie willst du darauf reagieren? Nach einer Zeit hören wir ein Lied und wir leiten dann zum Abendmahl rüber.